Das ist Beyond Childhood Cancer, der Podcast für alle, die sich für mögliche Folgen von Krebs in der Kindheit interessieren. Nach einer überstandenen Krebserkrankung in der Kindheit will man vor allem eines: das Leben genießen. Und das ist auch gut so. Aber es ist auch gut zu wissen, worauf man dabei achten sollte.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Beyond Childhood Cancer. Mein Name ist Christian Denzer, ich bin Oberarzt an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Ulm und ich bin Kinderendokrinologe und Diabetologe. Einer meiner Tätigkeitsschwerpunkte ist die Nachsorge nach onkologischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Und ja, das ist ein Thema, das mich in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat und das nun auch der Schwerpunkt dieser Podcast-Reihe wird. Mein heutiger Gast ist Herr Professor Sebastian Mayhöfer von der Universitätsklinik in Schleswig-Holstein. Hallo Herr Mayhöfer, möchten Sie sich vielleicht kurz vorstellen?
Hallo Herr Denzer, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam diskutieren können über so ein wichtiges Thema. Mein Name ist Sebastian Mayhöfer und ich bin von Haus aus Internist, Endokrinologe und Diabetologe. Das heißt, ich kümmere mich bei erwachsenen Menschen um alles, was mit Hormonen und Stoffwechsel zu tun hat. Arbeite hier an der Universitätsklinik in Lübeck als Bereichsleiter für den Bereich Endokrinologie und Diabetes und bin außerdem Direktor am gleichnamigen Institut hier an der Universität in Lübeck. Und ich beschäftige mich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz besonders mit der Regulation des Energiestoffwechsels. Das heißt, mit der grundlegenden Frage, warum werden manche Menschen dick und andere nicht? Und warum ist es auch so schwierig, Gewicht wieder abzunehmen, wenn es erstmal auf den Hüften oder sonst am Körper sitzt? Und es gibt auf der einen Seite das, was wir die reguläre Adipositas, also ganz uncharmant die Fettleibigkeit nennen. Und dann gibt es aber bestimmte Erkrankungen, die mit Gewichtszunahme oder mit Störungen in der Gewichtsregulation einhergehen. Und das ist genau der Punkt, über den wir uns heute unterhalten wollen. Und zwar insbesondere bei Patientinnen und bei Patienten, die vielleicht im frühen Lebensalter eine Krebserkrankung hatten und im weiteren Verlauf an Gewicht zugenommen haben.
Genau, da sind wir schon bei unserem heutigen Schwerpunktthema, nämlich Übergewicht und ja, ausgeprägtes Übergewicht Adipositas in der Folge einer Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter. Das ist ein Thema, das ja nicht so viel Beachtung findet. Es gibt wenig Anlaufstellen für Betroffene. Häufig ja, ist es schwierig, geeignete Ansprechpartner hierfür zu finden oder überhaupt zu erkennen, ob hier ein Problem besteht. Und ich glaube, das ist der Bereich, in dem wir unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen wollen. Und vielleicht können wir das Ganze ein bisschen plastisch illustrieren anhand von ja, einem oder zwei konkreten Fällen aus der Praxis.
Genau, und ich habe da heute einen virtuellen Patienten, eine virtuelle Patientin sozusagen mitgebracht aus meiner Sprechstunde. Das ist eine junge Frau, die jetzt gerade ihr 24. Lebensjahr erreicht hat. Und diese Patientin hatte in der Kindheit, und zwar so mit dem 9.10. Lebensjahr, die Diagnose eines Kraniopharyngioms erhalten. Kraniopharyngiom, ein schwieriges Wort und etwas, was jetzt wahrscheinlich nicht
ja,
so geläufig ist.
Das müssen Sie erklären.
Genau. Also Kraniopharyngiome sind Tumore. Und wir Mediziner sagen ja zu allem, was ein Knubbel ist, der irgendwo wächst, Tumor. Und das hat jetzt erstmal überhaupt noch nichts damit zu tun, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Oder das böse K-Wort, wie wir immer sagen, also Krebs. Und Kraniopharyngiome sind tatsächlich gutartige Tumore, also gutartige Knubbel, die wachsen auch relativ langsam und die Besonderheit ist, dass sie in einer bestimmten Hirnregion wachsen. Und zwar ist es so, dass in der menschlichen Entwicklung im Mutterleib sich bestimmte Zellreste in so einem Gang oder so von so einem Gang sozusagen zurückbleiben und die können später irgendwann anfangen zu wachsen. Und die wachsen dann dort, wo dieser Gang früher in der kindlichen Entwicklung gelegen hat. Und das ist eben beim Menschen dann, beim lebenden Menschen in der echten Welt, ist das sozusagen in der Nähe der Hirnanhangsdrüse. Und das kann sich dann auch nochmal an etwas höher gelegene Hirnareale herantasten. Das ist der sogenannte Hypothalamus, also auch ein Hirnareal, was ganz wichtig ist für die Regulation vom Energiestoffwechsel, also Hunger, Appetit.
Genau, das ist letztlich so eine richtige Schaltzentrale. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Ja, Energiestoffwechsel, aber auch ganz viele andere Funktionen des menschlichen Körpers werden von dort gesteuert. Ja, das ist praktisch die Zentrale des Hormonsystems, aber auch andere Dinge werden von dort aus reguliert, Schlaf-Wach-Rhythmus zum Beispiel.
Genau so ist es. Und all das hängt natürlich extrem miteinander zusammen. Wir wissen auf der einen Seite, dass die Hirnanhangsdrüse mit den unterschiedlichen Hormonsystemen, die da gesteuert werden, und das ist ja die Schaltzentrale für den gesamten Körper, also ob das die Schilddrüsenfunktion ist, ob das die Geschlechtshormone sind, ob das die Wachstumsachse ist, die hier gesteuert wird, all diese unterschiedlichen Bereiche werden von der Hirnanhangsdrüse reguliert, und die Hirnanhangsdrüse macht das auch nicht ganz allein, sondern die bekommt tatsächlich aus dem Hypothalamus, also aus diesem Teil des Zwischenhirns, der drüber liegt, weitere wichtige Informationen. Und da kann man sich natürlich gut vorstellen, wenn hier ein Knubbel wächst, der auf der einen Seite in der Hirnanhangsdrüse drückt und auf der anderen Seite aber im Hypothalamus drückt, dass das mit der Kommunikation dieser unterschiedlichen Hormonsysteme und dass das mit der Regulation von all diesen komplexen Zusammenhängen dann eben nicht mehr so gut funktioniert und dass es da Störungen geben kann. Und eine Störung ist dann die Störung in der Appetitregulation.
Das heißt, es geht jetzt bei dem Tumorwachstum erstmal gar nicht darum, dass der Tumor primär das Gewebe oder Zellen dort kaputt macht, sondern einfach durch Druck die Funktion stört. Ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen.
Genau so ist es. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine negative Beeinflussung von Prozessen in der Hirnanhangsdrüse, auf der anderen Seite potenziell eine negative Beeinflussung von Regulationsprozessen, die eben in diesem darüber gelegenen Hirnareal sind. Und das kann dann Kopfschmerzen machen, das kann Sehstörungen machen, je nachdem, welche Strukturen da unmittelbar bedrängt werden und beeinträchtigt sind.
Nun werden die allermeisten oder viele Kraniopharyngiom-Patienten werden nun operiert als erste therapeutische Option, vor allen Dingen wegen dieser Drucksituation, weil das Tumorwachstum dort stört und ja, wichtige Strukturen im Gehirn bedroht, zum Beispiel die Sehnervenbahn oder eben halt die Funktion der Hirnanhangdrüse. Ist es jetzt nicht so, wenn ich das Ganze operiere, dass dann diese Probleme wieder rückläufig sind? Oder was ist das die besondere Herausforderung, das große Problem bei dieser Patientengruppe?
Also es ist leider nicht so, dass die Kraniopharyngiome Knubbel sind, die wie so ein kleiner Golfball da drin sitzen und dann schält man das raus und alles ist wieder gut. Es ist leider oftmals so, dass durch die operative Entfernung, die ja wirklich notwendig ist, weil der Tumor nicht von alleine wieder zurückgeht, aber dass durch diese operative Entfernung dann vielleicht tatsächlich auch Gewebe geschädigt wird, was reguläres und normales Hirngewebe ist, eben im Bereich der Hirnanhangsdrüse und natürlich auch im Bereich der anderen Hirnstrukturen, die da drumherum liegen. Und die Operation an sich als heilendes Verfahren kann da natürlich irgendwie so einen kleinen Kollateralschaden auch mit verursachen. Und auch der kann dann Einfluss nehmen auf die Regulationsprozesse von Hunger, Appetit und Nahrungsaufnahme.
Genau. Und das heißt, dass das Wichtige ist zu verstehen, dass einmal der Tumor selbst oder das Tumorwachstum durch den Druck diesen Schaden setzen kann, diese Probleme verursachen kann und auf der anderen Seite eben tatsächlich so eine Nebenwirkung der Operation eintritt, dass also der Schaden letztlich erst durch die notwendige Operation gesetzt wird.
Genau so ist es. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man möglichst frühzeitig diesen Tumor, dieses Kraniopharyngiom erkennt und dann auch in einem möglichst kleinen Stadium sozusagen diesen Tumor dann mit möglichst wenig Kollateralschaden auch entfernen kann. Es gibt durchaus aber auch die Situation, wo diese Tumore relativ lang keine Symptome machen und wo dann die Diagnose erst gestellt wird, wenn diese Tumore schon sehr groß sind und sehr verdrängend wachsen. Und dann kann man in eine Situation kommen, wo der Neurochirurg tatsächlich nicht den kompletten Tumor entfernen kann, weil man eben nicht noch zusätzlich größeren Flurschaden anrichten möchte. Und da muss man sich dann Strategien überlegen, wie man dann das verbleibende Tumorgewebe, was eben nicht entfernt werden kann, wie man dieses Gewebe dann weiter behandelt. Und da könnte man jetzt natürlich an klassische medikamentöse Behandlung denken. Das ist leider bei den Kraniopharyngiomen in vielerlei Hinsicht nicht zielführend, weil die schlecht auf Medikamente ansprechen. Aber da gibt es dann noch die Möglichkeit der Strahlentherapie. Und auch das ist natürlich wieder eine Geschichte oder eine Therapiemöglichkeit, wo man sehr genau aufpassen muss, dass man eben die Strahlen dorthin bringt, wo die Strahlen ihre Wirkung entfalten sollen, nämlich im Tumor und nach Möglichkeit nicht im angrenzenden Gewebe. Manchmal kann man das nicht ganz vermeiden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier Sprechstunden und Nachsorgesprechstunden haben, die dann eben auch die Langzeitfolgen nicht nur der Tumorerkrankung an sich, sondern natürlich auch der Behandlung der Tumorerkrankung mit entsprechend berücksichtigen.
Das heißt, wir haben bei diesen Patienten jetzt eine komplizierte Situation, eine Situation, die, obwohl es ein gutartiger Tumor ist, ja, viele Probleme mit sich bringt, zum Teil durch das Tumorwachstum, durch das verdrängende Tumorwachstum, zum Teil aber eben auch durch die Therapien, die erforderlich sind. Schädelbestrahlung ist ja ein ganz wichtiger Faktor, ja, bei der Entstehung von Hormonspätfolgen, aber eben auch die Operation in diesem empfindlichen Hormonzentrum bringt häufig Nebenwirkungen mit sich und bringt Folgen mit sich. Wenn wir uns jetzt auf den Bereich Übergewicht und Adipositas und dann eventuell auch damit verbundene Folgen dann konzentrieren, was passiert denn dann bei diesen Patienten, bei denen leider dann trotz aller Bemühungen ein Schaden entstanden ist und die Sättigungsregulation nicht richtig funktioniert?
Wir können uns das so vorstellen, dass auf der Ebene des Hypothalamus, also dieses Hirnabschnittes, den ich vorher skizziert habe, da laufen all die Signale aus der Körperperipherie zusammen. Und das kann man sich vorstellen wie eine Schaltzentrale, die den großen Überblick behält, wie die Energiespeicher im Körper voll oder leer sind. Das heißt, wir haben verschiedene Signale, die aus dem Fettgewebe beispielsweise, aus den Muskeln, aus dem Magen-Darm-Trakt, ein Konzert an unterschiedlichen Signalen an diese Hirnstruktur schicken. Und in dieser Hirnstruktur wird das alles in einer großen Rechnung zusammenaddiert und auseinanderdividiert. Und dann kommt am Schluss raus, also die Energieversorgung des Körpers ist gut oder die Energiespeicher sind leer. Und entsprechend entsteht dann ein Gefühl von Hunger und Appetit oder ein Gefühl von Sättigung. Und das Ganze wird dann übersetzt im Endeffekt in Nahrungsaufnahme oder in das Aufhören von Essen oder in eine erhöhte Energieausfuhr, also körperliche Aktivität. Oder einfach, dass wir jetzt mal stehen bleiben und uns einfach mal gemütlich hinsetzen und keine weitere Energie verbrauchen. Und dann kann man sich vorstellen, wenn diese Rechenmaschine nicht mehr funktioniert, weil der Tumor einen Schaden angerichtet hat oder die Therapie einen Schaden angerichtet hat, dann kann es dazu kommen, dass das mit der Sättigung nicht mehr funktioniert und dass man dann unstillbaren Hunger hat und eigentlich nur noch an Essen denkt und nur noch essen möchte. Und das führt dann letztendlich dazu, dass die überflüssige Energie in Fettgewebe im Körper abgespeichert wird.
Vor allen Dingen, weil Sie das, wie Sie das so schön plastisch beschreiben, ja auf der anderen Seite ja die Gegenregulation, die Gegensteuerung, nämlich der Energieverbrauch, ja, durch körperliche Aktivität, vor allen Dingen ja offensichtlich auch leidet und gebremst wird.
Genau so ist es. Und ja, das ist wie so eine große Gleichung. Es muss ein Gleichgewicht geben aus Energiezufuhr und Energieausfuhr. Und wenn da die Waage in die eine oder in die andere Richtung geht, dann nehmen wir Menschen an Gewicht zu oder nehmen Gewicht ab. Und bei den Störungen auf der Ebene dieses Hirnzentrums ist es eben meistens so, dass es dann zu einem gesteigerten Appetit kommt, zu einer gesenkten Energieausfuhr kommt und das resultiert dann in der Adipositas, also in der, ja, uncharmant ausgedrückt, Fettleibigkeit.
Das ist ja dieser Bereich zur Steuerung von, ja, Gewicht oder Gewicht und Energieausgabe. Das ist ein Bereich, der in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel Forschungsaktivität auf sich gezogen hat und die Wissenschaft weiß heute sehr viel detaillierter Bescheid über die dort eingebundenen Signalwege. Und wir kennen ja aus verschiedenen Bereichen Störungen in dieser Sättigungsregulation und auch Steuerung der Energieausgabe, seltene Formen von ausgeprägtem Übergewicht. Das heißt also, eigentlich wird dort diese besondere Art von Übergewicht, hypothalamischer Adipositas, wie Sie das schon genannt haben, ja dann praktisch durch das Tumorwachstum ausgelöst, aber eben auf eine größere Art und Weise. Es ist nicht nur ein Signalwegdefekt, sondern die Signale, die aus dem Körper, wie Sie das beschrieben haben, dieses Konzert, das wird gar nicht richtig verarbeitet oder es ist unterschiedlich, wie gut diese Verarbeitung bei den Patienten dann überhaupt noch funktionieren kann. Das bedeutet ja aber auf der anderen Seite, dass dieser Patient nun diese Störung bekommt, diese Störung hat und dann der Entwicklung von Übergewicht und Adipositas erstmal ausgeliefert ist? Oder wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Möglichkeiten, etwas dagegen zu unternehmen?
Also insgesamt muss man natürlich sagen, dass diese Art der Adipositas eine sehr schwer zu behandelnde Form der Adipositas ist, weil eben nicht nur ein Signal defekt ist oder nicht funktioniert, sondern weil die Verarbeitung von ganz vielen Signalen nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Das heißt, man hat nicht einen Ansatzpunkt, sondern man müsste im Endeffekt den ganzen Konzertsaal aufräumen. Und dafür haben wir tatsächlich im Moment nicht die Möglichkeiten von medizinischer Seite. Was wir aber durchaus machen können, ist, dass wir all die anderen Dinge, die drumherum sind, möglichst gut in Ordnung bringen. Und wir hatten ja vorher schon ausführlich über die Hirnanhangsdrüse und über die Hormone der Hirnanhangsdrüse gesprochen. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass man diese Signale alle gut in Ordnung bringt und so gut nachbildet, wie es sonst beim gesunden Menschen der Fall wäre. Das heißt, dass wir hier beispielsweise die Schilddrüsenhormonachse gut ausgleichen und so gut einstellen, die Schilddrüsenfunktion, wie es beim Gesunden der Fall ist. Wir wissen, Schilddrüsenhormone haben auch ganz viel mit Energiestoffwechsel zu tun. Hat man zu viel davon, läuft der Körper auf Hochtouren und verbrennt mehr Energie, als er vielleicht aufnimmt. Das heißt, dann nehmen die Leute auch wieder ab, sollte aber nicht dazu führen, dass man jetzt diese Achse einfach aufdreht, weil das dann auch negative Faktoren mit sich bringen kann.
Das wäre, glaube ich, nicht gut.
Das wäre überhaupt nicht gut. Aber wir haben die verschiedenen Hormonachsen auf der Ebene der Hirnanhangsdrüse, die wir hier möglichst normnah und möglichst gut einstellen müssen. Das ist eben allem voran die Schilddrüsenachse, natürlich auch die Cortisonachse, die hier reguliert wird, und die Wachstumshormonachse, die reguliert wird. Wachstumshormon, ja, ein Signal im Körper, was auch ganz wesentlich in der Körperzusammensetzung, also in der Verhältnismäßigkeit von Muskelmasse zu Fettmasse zu fettfreier Masse, ein wichtiger Regulator ist und eine große Rolle spielt. Also diese Dinge, die sollten wir bei unseren Patienten natürlich so gut wie möglich im Blick haben. Und das ist tatsächlich was, was wir medizinisch sehr, sehr gut in der Endokrinologie behandeln und einstellen können. Und darüber hinaus müssen wir uns dann natürlich Gedanken machen, wie wir diese hypothalamische Störung möglichst gut behandeln. Und ein wesentlicher Punkt, der mir hier auch sehr am Herzen liegt, ist tatsächlich auch nochmal herauszustellen, dass es sich hier ja um eine Erkrankung handelt. Also es ist nicht so, dass die Patienten und dass die Menschen so viel essen, weil sie gerade so lustig sind, viel zu essen, sondern das ist eine Vorgabe des Gehirns, weil eben die Regulation von Hunger und Appetit nicht mehr funktioniert. Also wir müssen hier ganz klar sagen, es geht nicht um Schuld, es geht nicht um Disziplin, sondern das ist tatsächlich eine Erkrankung, wo uns bestimmte Signalwege im Gehirn im wahrsten Sinne des Wortes einen Streich spielen und wo wir andere Strategien finden müssen, um hier anzusetzen.
Ja, das finde ich ist wirklich der zentrale Punkt und, glaube ich, die zentrale Botschaft, die man vermitteln muss. Das Körpergewicht wird ja letztlich immer im persönlichen Verantwortungsbereich verortet. Niemand würde sagen, du bist für deine Körpergröße verantwortlich. Warum bist du nicht ein paar Zentimeter größer oder kleiner geworden? Beim Körpergewicht ist das aber doch irgendwie ein Gemeinplatz, eine allgemeine Erwartung. Na Mensch, reiß dich doch ein bisschen zusammen, dann könntest du auch ein paar Kilo weniger wiegen. Ja, oder umgekehrt, ich würde gerne ein bisschen mehr wiegen und dann etwas mehr Körpergewicht haben. Aber das ist ja etwas, was wir gelernt haben. Körpergewicht ist letztlich in ähnlicher Weise reguliert, auch wenn das komplex ist. Ja, komplizierte Zusammenhänge dabei eine Rolle spielen, ähnlich reguliert wie auch die Körpergröße zum Beispiel eines Menschen. Aber wir sind ganz schnell dabei und ganz schnell bereit, jemandem persönliche Schuld zuzuweisen, wenn das Körpergewicht von der Norm abweicht. Und ich glaube, Kraniopharyngiompatienten und hypothalamische Adipositas, das ist letztlich ja ein Extrembeispiel und für die Betroffenen eben auch sehr belastend, dass es eben nicht so ist, ja, dass man jemandem einfach Schuld zuweisen kann und Verantwortung dafür zuweisen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist für die Betroffenen auch, glaube ich, sehr wichtig, das zu wissen, dass es eben nicht so einfach willentlich zu beeinflussen ist. Darf ich vielleicht nochmal auf einen Punkt, der liegt mir da sehr am Herzen. Ich glaube, dass auch, dass die Einstellung von Hormonnebenwirkungen der Behandlung, Hormonausfällen, dass uns das in der Endokrinologie gut gelingt. Das ist so letztlich so klassisches endokrinologisches Handwerk. Aber irgendwie stehen wir dieser hypothalamischen Adipositas, ja, stehen wir doch oft fast hilflos gegenüber. Und wenn ich an meine Patienten, die ich betreue, denke, dann denke ich immer, man sieht so ein ganz typisches Muster, man sieht so eine typische Entwicklung dieses ausgeprägten Übergewichtes. Es beginnt relativ bald, wenn dieser Schaden im Bereich des Hypothalamus, dieses Regelzentrums gesetzt ist. Und dann kommt es zu so einer Phase von sehr rascher Gewichtszunahme. Häufig sieht man diese Patienten aber im Rahmen der Langzeitnachsorge und ich glaube, Sie als Internist ohnehin, wenn die Patienten im Kindes-, im Jugendalter erkrankt sind, anders als wenn sie im Erwachsenenalter erkrankt sind, und man sieht sie und das ausgeprägte Übergewicht ist dann schon da. Und dann ist es zumindest nach meiner Erfahrung unglaublich schwierig, etwas zu tun. Ist das bei Ihrem Patienten ähnlich?
Ja, das ist leider tatsächlich so. Und man muss dazu sagen, wir haben bei der regulären Adipositas, also bei der Adipositas ohne einen organischen Schaden in dieser wichtigen Schaltzentrale, haben wir schon eine riesige Aufgabe, die extrem schwierig zu bewältigen ist, weil die komplexen Zusammenhänge in der Regulation eben so vielfältig sind. Wenn wir jetzt dann noch den organischen Schaden dazu haben, dann ist es noch schwieriger, hier tatsächlich entsprechende Therapiestrategien zu finden. Und das ist ja im Moment durchaus auch Gegenstand der Forschung, zu überlegen, wie wir uns dem Ganzen bei der hypothalamischen Adipositas nähern können. Es gibt Daten dazu, die zeigen, dass durchaus auch das, was wir als Übergewichts- oder Adipositas-Chirurgie bezeichnen, dass das Erfolg zeigen kann. Auch wenn man dabei natürlich sagen muss, dass wir dabei in der Körperperipherie Veränderungen hervorrufen, die den Schaden in der Schaltzentrale nicht reparieren können. Und das macht's eben so komplex. Und auch die medikamentöse Therapie der Adipositas ist hier eher in einem experimentellen Feld. Das heißt, das, was wir sonst an Medikamenten einsetzen, bei einer nicht organisch bedingten Adipositas und nicht hypothalam bedingten Adipositas, das sind alles Ansätze, die wir im Endeffekt als individuelle Heilversuche mit den Patienten besprechen und wo wir das ausprobieren, und das funktioniert manchmal etwas besser und manchmal etwas schlechter. Und eins kann man tatsächlich dazu sagen, wir haben vorher viel über Appetitregulation gesprochen, über körperliche Aktivität. Es ist durchaus so, dass man positive Effekte erreichen kann, wenn man sich bewegt und wenn man auch auf sein Ernährungsverhalten achtet, auch wenn man natürlich den Appetit und den Hunger nicht so willentlich steuern kann und abschalten oder wieder einschalten kann. Aber man kann durchaus auch über die Gewohnheiten im Alltag da positive Effekte hervorrufen.
Das ist auch durchaus meine Erfahrung mit diesen Patienten. Man muss sagen, man kann medikamentös manches versuchen, aber es gibt kein zugelassenes Medikament für diese Indikation im Kindes- und Jugendalter nicht und nach meinem Kenntnisstand auch beim Erwachsenenalter.
Völlig
nicht.
Richtig.
Ja. Ich erkläre das unseren Patienten immer so, dass wenn es dort so einen Schaden gibt und die Signalwege gar nicht mehr physisch vorhanden sind, an denen bestimmte Medikamente sonst, die wir in der Adipositas-Therapie einsetzen können, andocken können und Reaktionen auslösen können, dann sind diese Medikamente auch wirkungslos. Und deswegen ist das genauso, wie Sie sagen, auch nach meiner Erfahrung immer ein individueller Versuch, ja, wenn man ein Medikament ausprobiert, und letztlich immer nur etwas, was man dazu tun kann. Was ich immer versuche, ist nach Möglichkeit diese Patienten früh kennenzulernen, nach Möglichkeit noch vor einer Operation bei Diagnosestellung. Manche von diesen Patienten werden ja auch in der Endokrinologie zunächst einmal vorstellig aufgrund von Hormonausfällen, die offensichtlich werden. Und ich versuche, dieses Thema von Anfang an zu besprechen, weil ich denke, wenn man früh auf das Ernährungsverhalten achtet, bevor in diesem kurzen Zeitfenster nach einer Operation, bevor wirklich sich dieser deutlich gesteigerte Appetit durchsetzt und das Übergewicht entsteht, wenn man da schon beginnt, regulierend einzugreifen und dass dann vielleicht man leicht bremsende Effekte hat, dass man überhaupt gar nicht in diese sehr, sehr hohen oder BMI-Bereiche vordringt, dass Übergewicht gar nicht so ausgeprägt ist, dass das manchmal hilfreich ist. Aber ich glaube, auch da fehlt uns letztlich neben der normalen Beratung bei diesem Patienten eine wirklich gute, strukturierte Behandlungsmöglichkeit.
Ja, da haben Sie auf jeden Fall recht. Und da beneide ich Sie tatsächlich ein bisschen, dass Sie die Patienten oftmals sehr frühzeitig dann vielleicht schon sehen können. Das ist bei uns in der Erwachsenenmedizin dann oftmals leider nicht der Fall, sondern da ist es so, dass wir die Patienten halt eher in einem späteren Zeitpunkt kennenlernen, wo ein Großteil der Therapie, der Grunderkrankung, und da komme ich jetzt wieder auf das Kraniopharyngiom bzw. bestimmte Hirntumore zurück, wo diese Behandlung bereits abgeschlossen ist und wir dann in der Nachsorge sozusagen mit dazukommen.
Das Kraniopharyngiom ist ja so eine Modellerkrankung letztlich für so eine hypothalamische Adipositas. Diese Art von Adipositas kann aber ja auch durch andere Erkrankungen entstehen, andere Schädigungen im Bereich der Hirnanhangdrüse und des Hypothalamus, zum Beispiel von Infektionen, Entzündungen oder auch Trauma. Aber auch andere Tumoren können das ja verursachen. Und das heißt, diese Patienten, also bei den Kraniopharyngiom-Patienten, glaube ich, ist das jedem Arzt, jeder Ärztin, die in diesem Bereich tätig ist, gut bekannt, dass man auf dieses Problem achten muss und dass Adipositas letztlich ja eines der Hauptprobleme für die Patienten ist. Es sind ja gar nicht die Hormonausfälle, sondern das ausgeprägte Übergewicht, das letztlich auch die Lebensqualität häufig deutlich beeinträchtigt. Und bei anderen Patienten läuft so diese hypothalamische Adipositas, Störung der Sättigungsregulation, wenig Aktivität im Alltag läuft oft so ein bisschen so nebenher. Und da wird dann, glaube ich, noch weniger darauf geschaut und noch weniger angeboten und ist mehr von der Initiative des Patienten abhängig.
Absolut, absolut.
Also ganz herzlichen Dank, Herr Professor Mayhöfer, für diese vielen spannenden und wichtigen Informationen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war es für Teil 1 des Podcasts zu Übergewicht und Adipositas nach einer Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter. Ich hoffe, dass es Ihnen so gut gefallen hat, dass Sie auch beim zweiten Teil wieder einschalten. Bis dann.
Herzlichen Dank und bis bald.
Das war Beyond Childhood Cancer, der Podcast. Wir freuen uns, wenn wir dein Interesse geweckt haben. Bis zum nächsten Mal. Denn wie heißt es so schön? Nachsorge ist die gesündeste Vorsorge. Dieser Podcast wird dir von der Merck Group präsentiert.